SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Ikonen des Pop, der Kult um den DJ. Am Mikrofon ist Michael Riesel. Sie reisen um die Welt, versetzen bei ihren Auftritten tausende Fans in Ekstase und stehen mit ihrer Musik oft ganz oben in den Charts. DJs wie David Guetta, Martin Garrix oder Paul Kalkbrenner sind die Popstars unserer Zeit. Ihr Erfolg ist das Ergebnis einer Entwicklung, in der aus dem klassischen Disc-Jockey, der Platten auflegt, eine magische Figur geworden ist, deren Aura die Sehnsüchte der Massen auf sich zieht. Schamanen am Mischpult, gefeierte Zeremonienmeister, rauschhaft durchtanzter Nächte. Wie erklärt sich der Aufstieg des DJ in den Pop-Olymp? Worin besteht beim DJing die eigentliche Kunst? Und machen Spotify und Co. mit ihren riesigen Musikdatenbanken und künstlicher Intelligenz den Job des DJ bald überflüssig? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum. Heiko Hoffmann ist Chefredakteur der Musikzeitschrift Groove. Herr Hoffmann, bald beginnt für Musikfans die Festivalsaison. Mehrtägige Open-Air-Veranstaltungen mit hunderttausenden Besuchern, die kommen, um ihre Lieblings-DJs live zu erleben. Etwa beim Perukaville-Festival in Nordrhein-Westfalen oder dem Tomorrowland in Belgien. Die DJs, die da auftreten, sind das die neuen Superstars im Musikgeschäft?
Ja, für viele Leute schon und wirtschaftlich gesehen auch ganz sicher, weil die halt Gagen bekommen und ein Publikum bekommen, wovon viele Rockbands oder Popkünstler nur träumen können. Und das ist eine Entwicklung, die, ich weiß nicht, vielleicht in den letzten 10, 12 Jahren passiert ist, was auch mit einer Entwicklung der Technologie zu tun hat, dass es Lichttechnik gibt und Soundtechnik, die halt so ein DJ-Set oder ein elektronisches Live-Set auf einer großen Bühne überhaupt erst möglich macht oder interessant macht für die Massen.
Das heißt, die Auftritte von DJs, das sind mittlerweile richtige Rockshows.
Genau, und die sind oft so, was das visuelle Spektakel anbelangt, aufsehenerregender, als wenn man eine Rockband hat, die auf der Bühne steht. Oder umgekehrt, viele der Rockbands, die jetzt auf Stadiontourneen gehen, haben sich, was das Lichtkonzept anbelangt, in den letzten Jahren was von den DJs oder von den elektronischen Festivals abschauen müssen, um überhaupt konkurrenzfähig zu sein.
Hans Nieswand reist seit mehr als 30 Jahren als DJ um die Welt. Über seine Erfahrungen hat er mehrere Bücher geschrieben, etwa Plus Minus 8, DJ-Tage, DJ-Nächte. Außerdem ist er künstlerischer Leiter des Instituts für populäre Musik der Folkwang-Universität in Essen. Herr Nieswand, mittlerweile legen DJs auf Firmenfeiern auf. In der Werbung werden Bilder von feiernden DJs genutzt, um Produkte zu verkaufen. Und Volkshochschulen bieten Kurse an, in denen man die Kunst des DJing lernen kann. Es scheint, als sei der DJ in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Ja, das kann ich durchaus bestätigen, obwohl ich oft das Gefühl habe, dass da ein Bild beschworen wird oder Bilder benutzt werden, die mit der ursprünglichen Tätigkeit eigentlich nicht wirklich viel zu tun haben. Ursprünglich war der DJ nicht so sehr auf einem Tablett oder auf einem Präsentiertisch, sondern eher an einer Art Kontrollstation, einem Cockpit oder so etwas. Da hat sich einiges in der Wahrnehmung und Darstellung geändert.
Mein dritter Gast ist Angelika Lepper. Auch sie ist eine feste Größe in der DJ-Szene. Unter ihrem Künstlernamen DJ Acid Maria legt sie seit den 1990er Jahren auf, ist zudem aktiv im Netzwerk Female Pressure, das sich für die Belange von Frauen in der elektronischen Musik einsetzt. Frau Lepper, wie sehen Sie das? Was macht die Figur des DJ so populär?
Also darüber habe ich mir natürlich im Laufe meiner DJ-Karriere auch schon oft Gedanken gemacht, weil man steht da in diesem Cockpit, wie Herr Nieswand das gerade nannte, und bekommt es ja manchmal gar nicht so mit, was konkret abläuft. Aber ich denke, das Stichwort Spektakel von Herrn Hoffmann ist da auch ganz gut geeignet. Denn es hat sich schon vieles getan. Also die Wahrnehmung ist spektakulär geworden. Die Vermittlung, würde ich sagen, ist auch eine andere verglichen zu den Anfängen, also meinen Anfängen in den 1990er Jahren. Also es ist eine mythische Figur aufgebaut worden, würde ich so sagen. Und so wird man vielleicht auch wahrgenommen von außen, ohne da selber manchmal so ganz genau zu wissen, was da eigentlich vor sich geht. So kommt es mir zumindest vor.
Herr Nieswand, eine mythische Figur, die wenig mit der Realität zu tun hat?
Ach, es ist eine Realität, die sich selber geschaffen hat. Beziehungsweise es geht ja um Traumwelten, um teilweise auch utopistische Orte, die man dann eben für ein Wochenende, wenn wir beim Festival bleiben, für ein Wochenende besucht, zu dem man Eintritt bezahlt und wo dann eben Heldenfiguren herumspazieren oder beziehungsweise präsentiert werden. Ich weiß nicht, ob Mythos eigentlich das richtige Wort ist, weil es ist ja eine vollkommen real existierende Personen, die ganzen Geschichten sind ja keine Fabeln oder Fantasiegeschichten, sondern DJs reisen ja wirklich wie die Wahnsinnigen durch die Gegend. Und DJs haben ja die Möglichkeit, einen Arm zu heben und Zehntausende jubeln. Das ist ja kein Mythos, sondern das ist ja traurige Wahrheit.
Ja, also Mythos glaube ich auch eher so in der Wahrnehmung von außen. Denn tatsächlich, das meinte ich auch mit dem, manchmal kommt mir das so vor, als wäre ich, wenn ich in diesem Cockpit stehe, bin ja immer sozusagen so ein paar Minuten vor dem, was gleich passiert, einfach über diese Technologie, dass man dann Kopfhörer auf hat und immer eben das Nächste bereits vorhört und schon plant, also so ein paar Minuten oder ein paar Sekunden vorher weiß, was dann also als Nächstes passiert. Ich glaube, dass die Wahrnehmung von außen manchmal halt eine andere ist, auch durch Eingriffe wie die der Herstellung eines Spektakels. Ich selbst empfinde mich nicht als mythische Figur, also um Gottes Willen.
Das heißt, der DJ ist dem Publikum immer einen Song sozusagen voraus. Frau Lepper, es wurde jetzt schon häufig vom Cockpit gesprochen. Geben Sie uns doch mal einen Eindruck, wenn Sie auflegen im Club auf einer Bühne, wie sieht da Ihr Arbeitsplatz aus?
Also im Grunde genommen stehen da zwei Plattenspieler, die sind mir nach wie vor die allerliebsten Geräte, mit denen ich zu tun habe, und in der Mitte angesiedelt ein Mischpult, mit dem ich verschiedenste Dinge machen kann, und da hat sich das Spektrum der Beeinflussung der Musik auch verändert seit Anfang der 90er Jahre. Früher hatte man da Regler, wo man die Lautstärke regelt, inzwischen sind in diese Mischpulte auch Effektgeräte und so kleine Aufnahmegeräte, Sampler mit eingebaut. Und dann, was ich zugegebenermaßen inzwischen auch nutze, und es wird sicherlich von einigen gar nicht so gern gesehen, aber ich spiele auch digitale Musik, die ich grundsätzlich aber immer kaufe, selbstverständlich. Und da gibt es eben so CD-Player, die aber verschiedene Zugangsmöglichkeiten auch haben, also an die man USB-Sticks oder externe Festplatten anschließt, auf denen die Musik dann drauf ist. Und diese vier Zuspielgeräte und das Mischpult habe ich zur Verfügung, und daraus generiere ich dann live den Soundtrack der Menschen, die sich mit mir in dem Club befinden.
Herr Hoffmann, Sie haben mir ja im Vorgespräch zu dieser Sendung gesagt, dass mit den neuen technischen Hilfsmitteln, die es heute gibt, im Grunde jeder DJ sein kann. Ist es wirklich so einfach?
Ja, also ich würde sagen, dann bräuchte man eine 10-minütige Einweisung an die Geräte und dann klappt das schon. Weil im Prinzip sind diese Geräte, mit denen man die Musik technisch abfährt, sind das überdimensionierte MP3-Player. Und man drückt dann auf Start, kann auf einem Display vorher sich das Stück aussuchen. Die sind je nach Wunsch auch schon in der Reihenfolge der passenden Geschwindigkeit. Und wenn man dann noch möchte, kann man auch eine Software das Mixen kontrollieren lassen. Und man muss dann eigentlich nicht mehr viel machen. Allerdings sage ich bewusst eigentlich, weil auf der anderen Seite diese technischen Möglichkeiten auch wahnsinnige neue Chancen bieten, in der Musik einzugreifen. Das ist halt nur die Frage, inwiefern man als DJ da überhaupt ein Interesse daran hat.
Tatsächlich, wenn man bei DJs von einem Mythos sprechen möchte, dann geht man, glaube ich, ursprünglich davon aus, diese Leute, die diese magische und unheimlich schwierige Fähigkeit haben, die Materie zu bändigen, wie so Zauberer oder Jongleure, die was unheimlich Schwieriges machen, was aber ganz leicht aussieht. Das endete mit der Vinyl-Ära. Ich will damit jetzt nicht unbedingt Vinyl promoten weiterhin, das kann ja jeder machen, wie er will. Aber Vinyl-Schallplatten aufzulegen bedeutet eben immer auch einen Kampf und immer ein Risiko, dass man abstürzt, dass alles schief geht. Und das ist, glaube ich, der ursprüngliche Mythos, dass es da eine schwierige Sache zu tun gibt, für die man sehr viel üben muss. Das ist ja komplett weggefallen. Der USB-Stick hat den DJ eigentlich befreit, um jetzt mehr Blödsinn machen zu können. Mit den Armen winken und sinnlose kleine Bewegungen an den Equalizer-Knöpfen zu machen und so weiter. These.
Ja, finde ich interessant, die These. Denn also ich würde mich auch eher da sehen, in dieser Haltung. Für mich ist nämlich der technische Aspekt, der ist tatsächlich ein einfacher. Also der überfordert niemanden, der so im üblichen Umfang mit technologischen Geräten zu tun hat, wie man das heute eben so gewöhnt ist. Aber ich glaube auch, dass es egal, ob man mit Vinyl auflegt oder mit Datenträgern hantiert, beziehungsweise eben nicht hantiert, sondern die da einfach reinsteckt, schon um andere Dinge auch geht. Also sagen wir mal, ohne jetzt esoterisch werden zu wollen, aber sagen wir mal, so eine bestimmte empathische Aufnahmefähigkeit und sozusagen vorhersehen zu wollen, was jetzt angemessen ist, um etwas aufzugreifen, also sonisch sozusagen im Sound und in einem bestimmten Rhythmus oder in einer bestimmten, ja, vielleicht nonverbalen Information, die man dann da rausschickt und die man halt kurz vorher plant. Und das finde ich, das ist tatsächlich etwas, was man so als USB-Stick-DJ unbedingt auch braucht. Und wenn man daran nicht mehr glaubt, dann finde ich es auch so ein bisschen enthemmt und es holt mich dann auch nicht ab. Also sowas brauche ich schon, sagen wir mal. Also das Gefühl, jemand lässt sich da auf diese Situation ein und generiert etwas Neues in diesem Moment. Und diesen Unterschied spürt man auch.
Augenblicklichkeitskunst, so hat der Schriftsteller Reinhard Götz die Arbeit des DJs einmal genannt. Trifft es das?
Finde ich nicht schlecht. Also der Kunstbegriff ist ja ein weiter, aber ich würde mich da jetzt so grundsätzlich schon anschließen, dass das, was eine DJ, ein DJ so machen, ich würde es auch unter einem Kunstbegriff grundsätzlich firmieren, Collagekunst im Augenblick oder sowas oder in der Zeit, in der Echtzeit, irgend sowas. Also ich kann mich da reindenken.
Also ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass das praktisch für mich der Wunschzustand wäre, weil oft ist es halt nicht der Fall oder es sind sehr viele Sachen vorgeplant und passieren halt nicht aus dem Moment hinaus. Und auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die durch den Einsatz von den CDJs und dadurch, dass sie nicht mehr das Gefühl haben, sofort im Augenblick hantieren zu würden, auch der Meinung sind, dass sie dadurch bessere DJs geworden sind. Zum Beispiel DJ Kotze aus Hamburg, der letzte Woche ein neues Album veröffentlicht hat, der hat mir mal erzählt, dass seitdem er nicht mehr mit Schallplatten auflegen muss, er ein besserer DJ geworden ist, weil er sonst immer das Gefühl hatte, die Zeit läuft ab. Also die Plattennadel geht dem Ende der Rille zu Ende und er muss ganz schnell eine Platte finden, die jetzt passt. Und bei den CDJs, so heißen diese großen MP3-Abspielgeräte, hat er das Gefühl, da ist jetzt schon mal ein Stück, was er sicher hat, was als nächstes kommen könnte. Und die nächsten 5 Minuten überlegt er sich aber, welches Stück könnte vielleicht noch besser passen und dass das seine Auswahl dann letztendlich besser macht.
Ja, Herr Niesmann, schafft die Digitalisierung kreative Freiheit beim Auflegen?
Zunächst mal finde ich, dass es, was die sogenannten Skills betrifft, also die Fertigkeiten, dass es da eher zur Armut geführt hat, überspitzt gesagt. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, sich als DJ heutzutage digital irgendwie betriebsam zu zeigen, dass man irgendwie was tut und Loop-Punkte setzt und Loops abspielen lässt. Und ich habe oft.
Also kleine Wiederholungssequenzen.
Ja, genau. Klangschleifen. Ich habe aber oft den Eindruck, dass das auch so ein bisschen, damit man da eben nicht nur dasteht und mit der Faust in die Luft stößt und diese Showman-Seite des DJ-Seins in den Vordergrund tritt. Man muss ja bedenken, dass die Tracks, die produziert werden, da steckt ja bereits eine Menge Überlegungen, da ist eine Menge Bewegung bereits drin. Der New Yorker DJ Nicky Siano hat mal erwähnt, dass es eigentlich heute total uninteressant geworden ist, DJ zu sein, weil die Schallplatten schon alles machen. Über 8 Minuten gibt es da bereits eben Filterverläufe und Breaks und alles Mögliche, was man früher sozusagen per Hand erzeugen musste. Jetzt halte ich vieles Eingegreife für überflüssigen Aktionismus.
Herr Niesmann, ich möchte leicht widersprechen oder zumindest sagen, dass Sie aus einem Kontext kommen oder aus einer Tradition, halt eher so der New Yorker Disco-Tradition und der Hausmusik, wo es schon oft immer darum ging, auch die Musik auszuspielen und die Platten auszuspielen und wo es eher um die Auswahl der Stücke geht, als das, was man mit der Musik macht, grob gesagt. Aber es gibt halt auch Genres und DJs, die halt sehr stark in die Musik greifen und wo das auch die DJ-Sets befruchtet. Es gibt zum Beispiel nicht nur die Möglichkeit, Loops zu setzen oder Effekte drauf zu machen, sondern man kann auch einzelne Spuren der existierenden Stücke machen und so völlig neue Stücke draus kreieren. Und da gibt es durchaus DJs oder auch Erlebnisse, die ich schon im Club hatten, wo ich denke, dass das die Sets bereichert.
Also im Grunde genommen ist die Kulturpraxis hat sich halt dadurch verändert. Jetzt, was Sie gerade gesagt haben, Herr Hoffmann, das ist natürlich mit Vinylschallplatten so nicht möglich, weil da eben das fertig abgemischte Stück in Stereospuren drauf ist und man, also im Grunde genommen kann der DJ von heute, die DJ von heute ihr Set noch viel präziser vorbereiten und manchmal spürt man das halt auch. Also es ist sozusagen der Zufall ein bisschen minimiert worden, der auch darin bestand und häufig auch, also für mich sozusagen das, was Herr Niesmann eingangs auch gesagt hat, das Risiko ausgemacht hat, dass man so ein bisschen in Stress gerät am DJ-Pult, dass man eine Platte sucht in seiner Vinylsammlung und sich jetzt so denkt, ach Gott, die ist in der falschen Hülle und wo habe ich sie denn hingetan? Und sowas passiert einem natürlich nicht mehr, wenn man mit Listen hantiert. Der Vorteil von diesem Risiko ist, dass es manchmal so Zufallsprodukte gibt, die durchaus produktiv sein können für so eine Echtzeitkunst, also dass einem etwas unterläuft. So ist es natürlich nicht die ganze Zeit, natürlich plant man etwas und man sortiert ja auch seine Plattenkiste als Vinyl-DJ vorher und plant den Abend, aber sagen wir mal, dieses Vorbereitende von Loops geht dann doch schon über zu einem fertiggestellten Set, das man mitnimmt.
Ja, Herr Niesmann, und der große Vorteil, Sie müssen Ihren schweren Aluminiumkoffer mit den ganzen Platten nicht mehr rumschleppen.
Ich habe letzte Woche eine Spritze gekriegt vom Orthopäden in die rechte Schulter wegen Schleimbeutelreizung.
Oh Gott.
Und der hat mir tatsächlich gesagt, ich soll aufhören, ich soll die Kiste nicht mehr so voll machen, weil ich mich da ein bisschen überstrapaziert habe.
Wie funktioniert das eigentlich auf Reisen? Also nehmen Sie dann nur eine bestimmte Auswahl an Platten mit?
Ja, selbstverständlich. Also neulich hatte ich so eine Woche, da hatte ich in einer Woche so ein loungiges Set, ein echt hartes Techno-Set und dann noch ein Soul- und Disco-Set. In verschiedenen Städten. Ich habe die Kiste pickepacke voll, so viel ich da irgendwie reinquetschen konnte. Und das ist dann schon sehr unangenehm. Aber das ist ja trotzdem auch nochmal ein Aspekt, den man ansprechen kann. Ich bin ganz froh, wenn ich 100 Schallplatten dabei habe. Das ist gewichtsmäßig eine Menge. Auswahltechnisch muss man sich da schon ziemlich präzise vorbereiten und da darf keine Karteileichen mitschleppen. Wenn ich einen Stick oder einen Rechner dabei habe, dann habe ich natürlich tausende von Songs. Ich finde das tendenziell eher verwirrend oder beängstigend, dass ich unter so vielen Dingen auswählen kann und letzten Endes auch ein bisschen beliebig sein kann. Da ist dann aus Versehen, ist es dann eine Reggae-Party, kein Problem. Ich habe auch Reggae dabei, habe ich so natürlich normalerweise nicht.
Ich wollte noch einwerfen, ich bin ja eigentlich der gleichen Meinung, auch was die vielleicht negativen Aspekte von digitalem Auflegen betrifft. Aber ich würde die Schuld jetzt nicht unbedingt bei der Technologie suchen, sondern es ist halt einfach so, dass diese Technologie die DJs dazu verleitet, bestimmt mit der Musik umzugehen. Aber ich glaube, im Wesentlichen geht es ja darum, dass man einfach die Musik, die man auflädt, extrem gut kennt. Und wenn man die zum Beispiel klassisch auf Schallplatte erstmal im Plattenladen vorhört, an bestimmte Stellen geht, guckt, wie ist der Aufbau, passt das zu den anderen Sachen? Da investiert man schon an sich viel mehr Zeit in der Vorbereitung. Und wenn man jetzt einen Download von einem Stück entweder zugeschickt bekommt oder sich den kauft, oft habe ich das Gefühl, wird dann die Musik gar nicht mehr richtig angehört, sondern man denkt, passt ungefähr von der Geschwindigkeit, von der Energie her und den Rest, den macht dann auch dieser CDJ-Player. Und man kennt die Stücke, die man spielt, einfach nicht so gut. Wenn man die aber so gut kennen würde, wie man seine Schallplatten kennen würde, dann könnte man eigentlich auch genau so gut damit auflegen.
Ich würde gerne noch mal auf eine Größe zu sprechen kommen, die beim Auflegen immer eine Rolle spielt, nämlich das Publikum. Frau Lepper, wie funktioniert das Wechselspiel zwischen DJ und Publikum?
Eine Freundin von mir, Miss Kittin, hat mal irgendwann bei so einem Abend, an dem wir zusammen auflegten, so ein Bild in mich reingesetzt sozusagen, dass ich seitdem auch nicht mehr so los werde, weil ich es auch zutreffend finde. Sie hat gemeint, sie fühlt sich immer, während sie auflegt, sie sei in so einer Blase und diese Blase sei ein bisschen so wie eine Seifenblase. Also man sieht durch, man fühlt auch sozusagen Schwingungen durch. Jetzt wird es leider wieder ein bisschen esoterisch, aber ich fürchte, ich kann es nicht anders ausdrücken. Ich glaube, man muss viel spüren, was da sozusagen gerade los ist, es in einer Menge sich auch als Teil wahrnehmen und nicht als Außenstehende und versuchen, mit dem, was man eben mitgebracht hat, was man sich vorher überlegt hat, darauf zu reagieren oder etwas Neues, wie so ein neues Holzstück ins Feuer zu werfen und etwas anzuheizen oder ein bisschen andere Energien noch reinzubringen, weil man denkt, ah, jetzt könnte ich das aber auch mal so ein bisschen in eine andere Richtung lenken.
Herr Nisson, welche emotionalen Aggregatzustände erlebt man da bei seinem Publikum?
Bei seinem Publikum oder bei sich selbst?
Sowohl als auch.
Also ich stimme Frau Lepper da auf jeden Fall zu. Es ist ein sehr spezieller Zustand. Es ist teilweise auch ein autistischer Zustand. Man ist auf eine gewisse Weise der einsamste Mensch in diesem ganzen Club oder auf diesem riesen Festival, weil da ja dann letzten Endes eine unheimlich große Verantwortung an einem einzelnen schwachen Menschen hängt, der das Ganze sozusagen tragen und auch immer die richtigen Entscheidungen treffen muss. Die Gemütszustände, die ich kenne, das deckt die gesamte Bandbreite der emotionalen Möglichkeiten ab. Also von tollen euphorischen Hochgefühlen, einem Verschmelzungsgefühl, einer Solidarität, also Großartigkeitsgefühlen bis hin zu vollkommener Niedergeschlagenheit, innerer Kälte. Da weiß man sozusagen auch vorher nie, was möglicherweise passieren kann. Das kann auch sein, dass man sich total darauf freut, dass alles bestimmt super wird. Und dann gehen die Plattenspieler aber nicht. Oder die fallen aus während dem Set. Oder je nachdem, wie groß der Laden ist oder wie die Situation ist, können einen die Leute auch ganz schön auf die Pelle rücken. Das scheint auch sehr stark dazu zu gehören heutzutage, dass man mit dem DJ, eigentlich gehört das schon immer dazu, dass man mit dem DJ kommuniziert. Früher waren das hauptsächlich Hörerwünsche, jetzt ist es aber auch oft ja, ein Selfie machen zusammen, irgendwie Kontakt aufnehmen zu diesem DJ. Und beim Publikum gibt es natürlich auch entsprechend, klar, also im guten Falle bekommt man schöne Gefühle, schöne Vibrationen von den Leuten gespiegelt. Aber es gibt natürlich genauso dieses Gefühl, diese Leute mögen das nicht, was ich mache. Das ist nicht das Richtige für die. Die hatten sich was anderes vorgestellt. Das ist jetzt blöd. Der kanadische DJ Tiger hat da mal sehr schön drüber geschrieben. Wenn man das Gefühl hat, man hat nicht abgeliefert, das ist schrecklich.
Ja, ich total unterschreibe. Ich würde noch hinzufügen, es gibt auch Panikzustände. So.
Ja.
Mitunter. Irgendwie jetzt
ich will hier
ich was.
Weg.
Ja.
Und ich glaube aber auch, dass es DJs gibt, die dieses Gefühl kaum kennen. Und da wollte ich nochmal sagen, dass es einen wesentlichen Unterschied für mich macht, ob man jetzt auf einem Festival wie zum Beispiel dem eingangs erwähnten Tomorrowland spielt oder in einem Club. Weil es, glaube ich, auf einem Festival oder zumindest bei einer bestimmten Art von Festivals im Wesentlichen darum geht, dass man Stücke spielt, die das Publikum kennt. Und diese Stücke mit dem Publikum zusammen feiern. Und man geht jetzt weniger wie bei einem langen Clubset auf eine Reise, sondern man versucht einfach ein Maximum an Energie herzustellen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es für viele DJs, die im Sommer hauptsächlich auf diesen Festivals und auf den Hauptbühnen zu der besten Zeit spielen, so eine Art Parallelrealität gibt, wo einfach jedes DJ-Set gefeiert wird und es gar keine großen Schwankungen gibt.
Das weiß Herr Hoffmann sicherlich besser als mir, weil das natürlich auch im Groove-Magazin sind diese großen Leute natürlich auch ein relativ wichtiges Thema. Und in den Interviews kann man das ja dann teilweise auch so nachvollziehen, ne? dass das nicht das Problem ist, dass die Leute, dass die DJs haben, dass sie nicht den richtigen Nerv getroffen haben. Eher, dass das Reisen so anstrengend ist und so weiter.
Ich würde sogar sagen, dass es fast so eine Art Zweiklassengesellschaft unter den DJs sich herausgearbeitet hat. Es gibt diesen sogenannten Headliner-DJs, der für eine bestimmte Kategorie von Clubs dann immer zur besten Zeit gebucht wird und der das, glaube ich, tatsächlich so erlebt. Und auch eine andere Wahrnehmung vom Publikum hat, weil der ist der, für den die Leute in den Club laufen und hingehen wollen und an sich ja schon mit dem feiern wollen. Also die wissen schon, sie wollen eine besondere Zeit erleben, wohingegen die DJs, die gebucht werden, um diesen einen Haupt-DJ herum zu positioniert werden, eigentlich die richtige Arbeit machen müssen.
Ja, und die Arbeit dürfen sie nicht zu gut machen, weil sie ja letzten Endes auch dafür da sind, den Haupt-DJ glänzen zu lassen.
Zu featuren.
Ich will noch mal eine kurze Unterscheidungsfrage reingeben, nämlich, Herr Hoffmann, Sie hatten schon angesprochen, dass es verschiedene Arten von DJs gibt. Es gibt DJs, die legen nur Musik anderer Künstler auf. Es gibt DJs, die neben dem Auflegen auch noch ihre eigene Musik produzieren und manche von denen legen dann auch noch ihre eigene Musik auf. Herr Nieswand, wer aus diesem illustren Kreis darf sich denn jetzt zu Recht DJ nennen?
Also ich würde mal sagen, jeder kann sich mit Recht DJ nennen. Es geht letzten Endes ja darum, dass man mit Konserven arbeitet, also mit Aufnahmen arbeitet. Und das ist eigentlich das Einzige, woher die Aufnahmen kommen, ob man die selber gemacht hat oder ob die von anderen Leuten gemacht worden sind, spielt dann eigentlich keine Rolle. Aber die DJ-Kultur an sich kommt daher, dass Live-Musik ersetzt wurde. Also, dass bei Tanzveranstaltungen nicht mehr Bands beschäftigt wurden, sondern eben Tonträger abgespielt wurden. Und das ist eigentlich als Definitionsgrundlage ausreichend, finde ich.
Ja, ich möchte eine Unterscheidung aber nochmal da auch klar machen. Der eingangs als DJ erwähnte Paul Kalkbrenner zum Beispiel ist kein DJ. Und der ist tatsächlich für mich eher in der Fortsetzung zu sehen wie ein Musiker, der auf der Bühne steht, weil er halt, der hat halt eine andere Form, wie er das technisch löst, aber er spielt ja tatsächlich nur seine eigenen Stücke. Herr Nieswand, wäre das für Sie trotzdem ein DJ?
Es kommt darauf an, wie er die Stücke spielt. Also wenn er Versionen von seinen Stücken spielt, also Aufnahmen oder Produktionen, dann ist er ein DJ in dem Moment, wo er, sagen wir mal, mit der entsprechenden Software die Stücke in Einzelspuren zerlegt oder noch Live-Keyboards dazu spielt oder was auch immer, dann ist es ja letzten Endes aber auch nicht so rasend wichtig. Das eigentliche, in Anführungszeichen, Problem, das ich habe, ist, mich hat die DJ-Kultur und die Clubkultur ursprünglich angezogen, weil ich keine Lust mehr hatte, Konzerte mir anzugucken, wo man 2 Stunden am selben Punkt steht und nach vorne guckt und auf der Bühne den Helden beiwohnen darf. Darum fand ich DJ-Kultur und Clubkultur als eine tolle Alternative, weil sich sozusagen alles mehr frei flottierend im Raum unter den Leuten abspielt. Und jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo alle Leute in die gleiche Richtung gucken. Ich finde es irgendwie idiotisch oft genug.
Ich würde auch sagen, dass diese Unterscheidung für mich auch gar nicht so ganz relevant ist, weil ich nehme an, diese vorhin schon mal erwähnten demokratisierten Produktionsmittel führen halt auch dazu, dass diese Übergänge zwischen wer ist jetzt ein Musiker und es ist ja auch nicht die Frage, wer ist schon Musiker und wer ist noch DJ, sondern sie hantieren in einem Feld, dem Club oder dem Festival, und die Unterscheidungen sind manchmal fließend und sind auch manchmal so Etiketten, die draufgeklebt werden. Siehe dieses Beispiel Paul Kalkbrenner, ob er jetzt, wenn er seine eigenen Stücke spielt und nur bedingt eingreift, also wo setzt man dann die Grenze? Also wenn er 30% Neues hinzufügt, oder, also ein bisschen schwierig. Und ich würde mich selber immer noch am ehesten so als ein Club-DJ bezeichnen. Das habe ich auch stets am liebsten gemacht, weil da eben diese Auflösung und dieses Flottierende stärker zu spüren ist. Also man kann eben so Teil von etwas sein. Wenn die Menge zu groß wird und man zu weit oben steht und von Lichtern geblendet wird, dann ist es halt einfach rein menschlich gesprochen oder physisch gesprochen mit so einer physischen, menschlichen Existenz nicht mehr so leicht möglich, sich da als Teil wahrzunehmen.
Ich kann mich erinnern, dass ich mit Frau Lepper tatsächlich mal in Mexico City auf einer Bühne stand vor 80.000 Menschen.
Ja.
Und ich glaube, dass es DJs gibt, die das genießen. Mhm. Ich gehöre da ehrlich gesagt nicht dazu. Das ist eigentlich eher ein schlimmes Gefühl, auch ein schlimmes Gewicht, das man da tragen muss, finde ich.
Ikonen des Pop, der Kult um den DJ, das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Herr Hoffmann, Herr Nieswand hat schon auf die Ursprünge des DJ-Berufs hingewiesen. Groß geworden ist der Job des Disc-Jockeys ja ursprünglich in dem Medium, in dem wir uns gerade unterhalten, nämlich dem Radio.
Ja, das hat allerdings nicht viel mit dem, würde ich sagen, zu tun, worüber wir hier sprechen, weil die Kommunikation im Radio immer eine einseitige ist und ja das Publikum nicht mit einbezieht oder man kann halt nicht reagieren auf das Publikum. Und das ist aber das Besondere, finde ich, was den DJ im Club ausmacht.
Ja, vor allem ist der Radio-DJ ja vor allem eine Stimme. Also nicht nur ein kompetenter Kopf, der sich mit Musik auskennt, sondern auch ein charismatischer Plauderer und Verführer. Mhm. Und sprechende oder moderierende Live-DJs, Club-DJs, das gibt es nur noch in sehr wenigen. Das gibt es vielleicht im Reggae noch und im Northern Soul, aber im Techno-Zusammenhang und so weiter ja überhaupt nicht. Aber da ist der DJ eine stumme Figur.
Ja, John Peel in Großbritannien, Manfred Sechsauer oder Frank Laufenberg in Deutschland, das waren ja einflussreiche Figuren, die haben auch den Musikgeschmack ihrer Hörer geprägt. Mhm. Frau Lepper, inwiefern ist das denn heute noch der Anspruch von DJs?
Also für mich hat es schon eine Bedeutung. Also sagen wir mal, diesen Wunsch, andere Menschen auf etwas hinzuweisen, was ich entdeckt habe sozusagen. Also ich will mich jetzt bestimmt nicht mit dem mir sehr viel bedeutenden John Peel in eine Schublade stecken oder so, aber diese Liebe zu etwas, was man entdeckt hat und das zu präsentieren, das ist schon ein Grund, warum ich das auch immer noch so wahnsinnig gerne mache. Also sagen wir mal wirklich, ohne darüber zu sprechen, von Entdeckungen zu berichten gewissermaßen und die in ein anderes Ganzes so einzufügen, collageartig. Das bedeutet mir viel und das ist tatsächlich auch so etwas, wo man dann durch die Zeiten auch durchgehen kann als jemand, der das schon ein bisschen länger macht. Also ich nehme halt dann auch mal Platten mit, die vielleicht schon 20 Jahre alt sind oder noch älter und baue die in etwas ein, was von 2018 ist. Und das würde ich sagen, das ist ein großer Wunsch, den ich habe und warum ich diesen Beruf auch immer noch so gerne mache.
Herr Hoffmann, Sie sind jetzt kein DJ, aber regelmäßig auf Partys unterwegs und erleben dort DJs beim Auflegen. Würden Sie sagen, es macht die Qualität eines DJs aus, dass er einen musikalisch überrascht, inspiriert?
Ja, also ich kann mich bestimmt auch vergnügen, wenn es nur Erwartbares gibt, aber zu einem Besonderen wird so eine Nacht eigentlich schon immer, wenn man tatsächlich, wenn so Haken geschlagen werden oder auf dieser großen Reise durch die Nacht auch es Überraschungen gibt mit Sachen, die man entweder überhaupt nicht kennt oder dass Stilrichtungen miteinander verbunden werden, die einen überraschen, dass es Tempowechsel gibt. Also für mich ist dieses Moment der Überraschung wichtig, ohne dass es nur um die Überraschung geht, weil dann habe ich daran auch keinen Spaß, wenn man das Gefühl hat, der DJ möchte sagen, seht her, was ich jetzt wieder für einen Haken geschlagen habe.
Herr Nieswand, gehört denn zum DJ-Sein so eine Art musikalische Vision?
Also es gehört sicherlich auf jeden Fall musikalische Leidenschaft im Übermaß dazu. Ein gewisses Sendungsbewusstsein, eine gewisse Stoik, mit der man sich Tag für Tag wieder diesem Strom an musikalischen Informationen aussetzt und letzten Endes, jetzt etwas übertrieben formuliert, im Dienste der Gesellschaft sich darum kümmert, diesen Strom zu filtern und da die wirklich relevanten Sachen immer wieder aufs Neue herauszusuchen. Die Bandbreite auch an Genres und Möglichkeiten, ein DJ zu sein, verbietet es so ein bisschen, so generalistische Sachen zu sagen. So ein DJ muss eine Vision haben. Ich kenne von mir persönlich das Gefühl, dass es gibt ja öfters Veranstaltungen, die ein relativ klares musikalisches Motto haben. Mhm. Also da läuft nur Disco oder es läuft Techno. Und ich merke bei mir immer schon einen gewissen Unwillen, Formate einfach so zu erfüllen. Mhm. Das heißt, wenn ich in einem Techno-Laden bin, versuche ich irgendwie den Leuten ein bisschen Disco reinzudrücken. Das müssen sie schon mit, also weil das gehört alles zusammen. Und vor allem rechnen sie nicht damit und vielleicht erleben sie dadurch Glücksmomente, mit denen sie gar nicht rechnen konnten. Umgekehrt auch, dass wenn ich dann so Soulful Disco spiele, das ist alles dann so sehr hübsch, alle mögen das, niemand schwitzt allzu sehr und ich denke, das ist mir nicht genug, das muss hier irgendwie noch ein bisschen mehr knallen. Die Leute müssen jetzt ein bisschen mehr gefordert werden. Mhm. Und das funktioniert dann auch oft genug, dass man dann die Intensität auf ein unerwartetes Level hebt und das eigentlich nicht vorgesehen war und damit aber dann reüssieren kann.
Herr Hoffmann, die englische Zeitschrift DJ Magazine wählt jedes Jahr eine Rangliste der Top 100 DJs weltweit. Im letzten Jahr waren darunter gerade mal 5 Frauen. So ein krasses Missverhältnis, wie kann das sein?
Also erstmal muss ich sagen, ja, das ist ein krasses Missverhältnis und das gibt es auch nicht nur in der Musik, die vom DJ Mag da in diesen Charts abgebildet wird, aber das ist tatsächlich auch so ein bisschen eine Parallelrealität, weil diese Charts, von denen Sie sprechen, das bildet tatsächlich nur diese großen Festival-DJs ab. Und ich habe das Gefühl, dass das halt ein bisschen ähnlich ist wie in anderen Musikrichtungen auch, dass jahrelang auch auf Seiten derjenigen, die die DJs buchen, da überhaupt gar nicht drüber nachgedacht worden ist. Es gibt aber wahnsinnig viele Frauen, die Musik produzieren und die auch auflegen. Und
das heißt, es gibt weibliche DJs, aber sie sind kommerziell nicht erfolgreich?
Nee, es gibt auch wahnsinnig viele weibliche DJs, die kommerziell erfolgreich sind, aber die Sichtbarkeit lässt halt noch zu wünschen übrig.
Ist auch die Frage, ab wann man kommerziell erfolgreich ist. Also, wenn man seine Miete bezahlen kann oder wenn man seine Zweitvilla bezahlen kann. Ich habe aber auch die Beobachtung, dass sozusagen in dieser Top-Jet-Set-Liga auf den Festivals, dass da ziemlich wenig Frauen sich etabliert haben. Nina Kravitz vielleicht und noch ein paar andere. Aber auf der Ebene darunter, im Mittelbau, befinden wir uns eigentlich von meinem Empfinden mittendrin in einer ziemlich guten Entwicklung, dass viel, viel mehr junge Frauen sich selbst ermächtigen. Und vielleicht hat es dann jetzt in dem Fall auch was damit zu tun, dass die Niedrigschwelligkeit der Technik einen viel einfacheren Einstieg ermöglicht. So ein bisschen wie im Physikunterricht, was eigentlich so eine Nerd-Domäne war und durchaus aber geöffnet werden kann.
Frau Lepper, ist das der Grund, warum Frauen als DJs weniger auftreten, weniger gebucht werden, weil die Leute denken, DJing, das hat mit Technik zu tun, das ist ein Jungsding?
Ja, also tatsächlich eine Debatte, die mich jetzt schon lange umtreibt. Ich glaube, dass es ganz viele weibliche Nerds gibt, dass zum Nerdtum nicht zwangsläufig man ein Mann sein muss, um sich sozusagen, also wenn man den Nerd definiert, dann wäre das ja so jemand, der sich versenkend in eine bestimmte Technologie so reinbegibt und versucht, da alles rauszuholen oder so. Also meine engsten Freundinnen würde ich dann insofern, glaube ich, auch als Nerds bezeichnen. Also ich glaube, dass das, was Herr Hoffmann auch genannt hat, also die kuratorische Leitung von den großen Festivals ist und war einfach über lange Zeit, also zumindest in den Fällen, die mir bekannt sind, in männlicher, ich möchte dazu fügen, häufig weißer männlicher Hand. Und wie wir alle wissen, inzwischen wird gerne das Gleiche, das Ähnliche geholt. Und sowas ist immer reziprok. Also so ein weißer männlicher DJ spielt dann im Hauptset und dann wird er fürs nächste Festival auch gebucht, weil natürlich solche Festivals auch keine Kulturveranstaltungen mit Förderung sind, sondern sie kommerziell funktionieren müssen. Da sind bestimmte Abhängigkeiten von Ticketverkäufen und dann wählt man so die sichere Nummer und all sowas. Wir machen seit mehreren Jahren mit diesem Netzwerk Female Pressure, was Sie eingangs erwähnt hatten, so eine erheben sozusagen Daten, werten Festivalbeteiligungen von Frauen und gemischten Acts und sich als non-binär bezeichnenden Individuen aus, wie auf diesen Festivalbühnen eben weibliche und nicht cis-male Beteiligung so aussieht. Tatsächlich gibt es einen Trend zu vermelden, was uns sehr freut als Netzwerk, aber sagen wir mal, von einer paritätischen Beteiligung von Frauen auf den großen Bühnen sind wir weiterhin entfernt, weil ich glaube, wie in anderen gesellschaftlichen Ebenen auch, so ein bewusstes Wollen dazu gehört. Also tatsächlich an diesen Umständen anzuerkennen und zu sagen, dass das nicht abbildet, was sich tatsächlich in der Musik abspielt. Also dass es einfach interessante Musik von Frauen gibt, nicht als Genre, sondern dass sie ausgespart werden, obwohl man damit etwas verpasst. Ja.
Ich bin da vollkommen bei Frau Lepper. Es gibt keine biologischen Voraussetzungen, die Frauen irgendwie ungeeigneter zu machen. Es gibt keine biologischen Voraussetzungen oder genetischen Voraussetzungen, dass Frauen schlechter in Physik sind. Es gibt Physikunterricht, da werden immer nur die Jungs rangenommen oder es wird davon ausgegangen, dass das Frauen nicht so interessiert. Also das sind zivilisationsgeschichtliche, kulturelle Muster und Strukturen, die schon lange existieren, auch wenn die DJ-Kultur an sich noch nicht so lange existiert. Der männliche Drang zur Bewunderung und zur Anerkennung als Held, der ist natürlich nicht zu unterschätzen. Auch das Angeben mit den Muskeln, also ich zum Beispiel als Schallplattenkistenträger, ne, ich habe riesen Muskeln, die zeige ich natürlich dann gerne her und werde dafür gerne bewundert. Also ja, dieses etwas Hahnenmäßige, da bietet die DJ-Kultur natürlich schon eine tolle Spielwiese. Nicht, dass Frauen sich selbstverständlich nicht auch gerne zeigen, allerdings hat es dann oft eine andere Konnotation. Dann gerät man auch sehr schnell, zum Beispiel gibt es ja einen Vorwurf an so manche DJ, also mit der Sexualität zu arbeiten, sexy auf die Bühne zu gehen. Das ist schwierig, weil letzten Endes machen das natürlich die ganzen Typen auch. Die ziehen auch alle enge T-Shirts an und die gehen auch alle ins Fitnessstudio. Und trotzdem würde niemand David Guetta vorwerfen, dass er da irgendwie mit unzulässigen Mitteln arbeitet eigentlich.
Ja, also ich finde, das ist auch eine interessante Debatte, weil über das Frausein im DJ-Business ist wie in meiner Erinnerung über diese doch jetzt schon längere Zeit, in der ich das mache und als ich gestartet bin, auch wirklich ich noch viel mehr das Gefühl hatte, ich bin da in so einem Boys-Club und als sehr junge Frau das dann eben auch gemacht habe. Also man kriegt sehr viel mehr Informationen oder Rückmeldungen dazu, wie das jetzt mit dem Äußeren so ist und wie man jetzt so aussieht dabei. Und ich weiß nicht, ob das mit Männern so debattiert wird jetzt. Also ich trage jetzt seit neuestem eine Brille und jetzt neuerdings wird mir immer so gesagt, wie cool das ist, dass ich mit Lesebrille auflege. Also ich finde es jetzt nicht so cool. Es ist halt einfach, es muss sein.
Ich glaube, die gleichen Kommentare hat Sven Fate auch bekommen.
Ah ja,
fängt mit Brille auf.
Herr Hoffmann, Sie haben den Namen Sven Fate ins Spiel gebracht. Einer der international bekanntesten deutschen DJs. Als Techno-DJ kam er Anfang der 1990er Jahre groß raus. Sein Markenzeichen waren damals Auftritte, die bis zu 12 Stunden dauerten. Herr Nieswand, wie hält man das durch?
Wie hält ein Arzt im Krankenhaus eine 12-Stunden-Schicht durch? Das geht schon, wenn man Übung hat, wenn man sich genügend Stullen mitnimmt. Also ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Ne? Das kann man doch nur mit Drogen aushalten. Ich selber habe jetzt nicht so wahnsinnig oft solche langen Sets gespielt. Einmal im Sommer kommt es immer vor, dass ich so ein 8-Stunden-Set spiele von 20 Uhr bis 4 Uhr morgens an der frischen Luft. Das kann man letzten Endes mit Weißweinschorle und genügend zu essen ganz gut durchhalten. Und es ist auch eine Frage der Kondition, der Übungssache, der Erfahrung. Ich glaube, inzwischen macht das der Sven allerdings nicht mehr.
Doch, ich möchte widersprechen. Ich war vor 2 Wochen bei einer Party in Berlin, wo er 14 Stunden aufgelegt hat. Und ich würde sogar sagen, dass die wichtigste Voraussetzung dafür, dass man das machen kann, ist einfach, dass man es machen will und dass man eine Begeisterung dafür hat und dass einem das wichtig ist. Weil der macht das jetzt seit 30 Jahren, den zwingt dazu niemand. Und der macht das, weil er das machen möchte.
Ja, ich kann das insofern bestätigen. Es gibt dieses Gefühl, dass man hinterher in seine Kiste guckt und denkt, ich habe total viel mitgebracht und fast nichts davon gespielt. Mhm. Und es gibt aber das andere Gefühl, ich habe mich so richtig ausgespielt. Ich habe richtig, ich bin jetzt leer. Das ist ein tolles Gefühl.
Total.
Insofern, also ich persönlich würde mich jetzt nach 14 Stunden auch nicht sehen, aber ich spiele auch gerne einige Stunden am Stück, ja. Aus dem Grund. Weil es cool ist, weil man viel machen kann.
Aber wenn man mal auf das Leben eines DJs blickt, Herr Nieswand, in Ihrem Buch Plus Minus 8, DJ-Tage, DJ-Nächte, da schreiben Sie, DJs sind die einzige Berufsgruppe, die das Frühstücksbuffet in Hotels üblicherweise nicht nach dem Aufstehen, sondern vor dem Schlafengehen besucht. Also dieses Feiern Nacht für Nacht, dazu das ständige Unterwegssein. Frau Lepper, das klingt anstrengend.
Ja, also ich kann das, was Herr Niesmann gerade gesagt hat, total unterschreiben. Also man tut das für diesen euphorischen Zustand, den man nicht immer hat, aber wenn man sich sozusagen so leer gespielt hat und alles spielen konnte und alles sich so gefügt hat, so ineinander ging und es einfach so ein guter Abend war, dann sitzt man zwar müde und total erschöpft an diesem Frühstücksbuffet, ist aber einfach in einer derartig euphorisierten Stimmung, dass das alles sehr lustig ist. Dann sitzt man da eben mit einer Sonnenbrille auf. Also ich glaube auch, das macht die Übung. Ich kann ganz gut zwischen so einem Tagesrhythmus und dem Nachtrhythmus umschalten. Man gewöhnt sich dann halt auch so seine eigenen Konditionsrituale an. Also wenn ich in einem Club spiele, dann schlafe ich halt vor ein Stündchen oder zwei und drehe dann sozusagen den Tages-Nachtrhythmus so um. Und wenn man da sich drauf trainiert hat, das geht schon. Also 12-Stunden-Sets bei mir auch eher eine Seltenheit, aber so, wenn es 4 Stunden sind, dann habe ich auch immer so das Gefühl, ich konnte jetzt wirklich viel machen, was ich machen wollte. Also ich hatte die Zeit umzusetzen, weswegen ich gekommen bin. Und wenn es kürzer ist, dann ist es manchmal nicht so. Aber eben für diese euphorische Stimmung, dieses euphorische Erschöpftsein, das ist ehrlich gesagt, das kann ich mit fast keiner anderen Tätigkeit, die ich inzwischen so kennengelernt habe, herstellen, so wie man sich dann fühlt. Und dafür, das will ich immer wiederholen, ehrlich gesagt.
Herr Hoffmann, über die Belastung, denen DJs ausgesetzt sind, da wurde in den letzten Tagen und Wochen heftig diskutiert nach dem Tod von Tim Bergling, der als DJ Avicii weltweit erfolgreich war. Auf ihrer Website Groove, da erschien ein Text mit der Überschrift »Warum der Tod von Avicii uns alle angeht«. Was an diesem Tod des 28-jährigen Tim Bergling geht über das persönliche Schicksal hinaus?
Das ist schon eine Seite, die nicht häufig, zumindest von Außenstehenden betrachtet wird, tatsächlich, was für eine Belastung man sich als DJ auch ausgesetzt sieht. Und es gibt halt viele DJs, die deutlich über 100 Auftritte im Jahr haben, die mit den Anreise- und Abreisetagen also deutlich weniger Tage zu Hause verbringen als unterwegs. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Ich glaube, ganz schlimm ist dieser Job, wenn man ihn eigentlich nicht machen möchte, aber das Gefühl hat, man muss ihn machen. Und vieles nervt, glaube ich, auch. Also dieses Reisen, das ständige Warten. Und dann gibt es halt diese Momente der Euphorie während dem Auflegen, aber danach ist man halt immer allein im Hotelzimmer. Das heißt, Einsamkeit, glaube ich, spielt auch eine große Rolle. Und diese starken Gegensätze zwischen diesem eben noch auf der Bühne, also gerade bei einem DJ Avicii, der ja wirklich im Prinzip über 100 Mal im Jahr nur in Stadien aufgelegt hat, und dann dieses Alleinsein im Hotelzimmer oder auf der Reise dann auf der anderen Seite. Also dafür muss man auch zum einen als Persönlichkeit geschaffen sein, oder auf der anderen Seite muss man halt auch rücksichtsvoll mit sich selbst umgehen zu wissen.
Es ist ja auch etwas, was man nicht ansteuern kann wie eine Karriere, sondern es gibt ja ein Glücks Faktor, also dass es nun ausgerechnet den erwischt oder der auserkoren wird, diese Großheldenkarriere zu fahren. Und wenn es einen ereilt, wenn es passiert, dann muss man oder stellt sich leicht das Gefühl ein, dass man das jetzt aber auch entsprechend abkochen muss. Ne? Es ist jetzt die Zeit, jetzt ist meine Chance, jetzt passiert es, wer weiß, wie lange es geht. Und es ist vielleicht ähnlich, ich musste vorhin bei der Frauenquote schon an einen Politikvergleich denken, aber auch diese, in Anführungszeichen, dieses Machtgefühl, diese Grandiosität, diese Rolle, in die man geworfen wurde, gewählt wurde, je nachdem, das braucht schon eine Menge Charakterstärke, um dem nicht zu erliegen, dem Reiz. Und deswegen auch immer jeden Auftritt zuzusagen und sich von seinem Management und seiner Booking-Agentur tatsächlich über 100 Mal im Jahr irgendwo hinschicken zu lassen.
Ich würde auch denken, dass dieses Gefühl, es kann jetzt auch im nächsten Moment wieder alles vorbei sein, bei DJs vielleicht ausgeprägter ist als bei tourenden Musikern, dadurch, dass man halt im Wesentlichen die Musik von anderen Leuten auflegt und man sich weniger auf dem ausruhen kann, praktisch, was man selbst auf Tonträgern oder so geschaffen hat.
Witzigerweise ist es aber gleichzeitig so, dass siehe Sven Väth, ich empfinde es selbst bei mir so, ich bin ja jetzt älter als Sie beide, sprich Mitte 50, ich finde das unglaublich, dass ich überhaupt noch gebucht werde, ohne dass ich dafür jetzt Hebel in Bewegung setzen muss. Also die Langlebigkeit von vielen DJs ist auf der anderen Seite eben auch dann erstaunlich. Ne? Also DJ Hell, Sven Väth, ganz, ganz viele Leute, die teilweise seit den frühen 80ern schon auflegen und die unverwüstlich sind, vielleicht auch, weil sie nicht ihre eigene Musik immer produzieren.
Mhm. Herr Nieswand, von Ihnen stammt der schöne Satz, DJ sein kann man, bis man taub ist. Das war unsere Sendung SWR 2 Forum, Ikonen des Pop, der Kult um den DJ. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Angelika Lepper, bekannt unter ihrem Künstlernamen DJ Acid Maria, dem DJ und Autor Hans Nieswand, und bei Heike Hoffmann, Chefredakteur der Musikzeitschrift Groove. Die Gesprächsleitung hatte Michael Riese.